Enthaltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Arne Labrenz, Tierarzt und Direktor des Grünen Zoos Wuppertal.
Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus.
Ich bin Markus Schlomski, Arbeitsdirektor der WSW und sage auch Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid.
Schön, dass du heute hier bist, lieber Arne. Das Thema heute. Ein Zoo ist heute weit mehr als ein Ort für Tiere. Er ist ein öffentlicher Raum, er ist eine Bildungsinstitution und zunehmend auch ein Ort, an dem sich gesellschaftliche Erwartungen, manchmal auch Kritik oder auch heutzutage moralische Fragen bündeln.
Absolut.
Uns interessiert heute, was das mit einer Institution wie dein Zoo oder wie dem Zoo in Wuppertal oder generell eure Branche die Verantwortung trägt und plötzlich in dieser Öffentlichkeit, auch neuen Medientransparenz unter ganz neuen Maßstäben betrachtet wird. Darüber wollen wir heute zusammen sprechen und freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr. Das ist wichtig, diese Transformation, die wir da gerade durchmachen.
Ja, aber zu dem ernsten Thema auch ein bisschen Leichtigkeit in unserem Podcast in Form eines Weißweins. Heute haben wir einen Weißburgunder mitgebracht aus der Pfalz. Welche Rolle spielt für dich Genuss so insgesamt?
Du weißt, mit einer Cola Zero hättest du mir einen größeren Gefallen getan.
Weiß ich. Ja, ja. Das stimmt.
Ja. Wir haben den eingeladen.
Da gestehe ich das und da schimpft auch meine Frau, dass ich gerade, was das Essen angeht, da eher so ein Konsument bin und nicht so der reine Genussmensch. Aber ich genieße Städtereisen, ich genieße Landschaften, Natur, das ist das, was ich gerne genießen kann. Ich freue mich, wenn ich morgens ins Zoo gehe und die Sonne geht auf und ich sehe schöne Wolken und tolle Natur, das begeistert mich sehr. Ja, da bin ich ein Genussmensch.
Arne, wir starten am Anfang immer mit ein paar persönlichen Fragen, damit dich alle ein bisschen besser kennenlernen oder ein paar Seiten von dir außerhalb der Fachfragen, auf die wir dann nachher eingehen. Was war dein erster Job und was hast du daraus gelernt fürs Leben?
Mein erster Job war wirklich Hausmeister, als ich während des Studiums und nach dem Studium an meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, habe ich als Hausmeister in einer Schule gearbeitet und die lustige Geschichte
war... Mit so einem grauen Kittel?
Ja.
Kakao-Ausgabe? Also,
genau, so ähnlich. Das war spannend, weil irgendwann war ich dann auch sogar schon mal promoviert, bevor ich dann wirklich auch angefangen habe, als Tierarzt zu arbeiten. Und dann hat dann der Direktor der Schule, hat sich dann damit gelobt, hat gesagt, es gibt zwei Promovierte in der Schule, das ist der Direktor und der Hausmeister. Das war eine witzige Geschichte. Aber wenn ich es mir recht überlege, dann habe ich sogar noch eher direkt nach dem Abitur als Praktikant in der Lenzerallee in Berlin gearbeitet. Das ist ein Versuchsgut von der TU für internationale Agrarentwicklung, wo ich in der Landwirtschaft gearbeitet habe und wo ich mich eben so ein bisschen auf mein Studium vorbereitet habe. Als Westberliner wenig mit Wirtschaftsnutztieren in Berührung kommt, habe ich da fast ein Dreivierteljahr, bis ich dann den Studienplatz bekam, eben wirklich als Praktikant gearbeitet, Rinder gemolken, Mastställe gereinigt, Stallungen sauber gemacht. Das war gute körperliche Arbeit, hat mir viel gebracht, auch vor allen Dingen einfach mal als Abiturient plötzlich mal zu denken, das weißt du besser, aber das ist dein Job jetzt und jetzt machst du den einfach so mit einer Bürste so einen Maststall putzen und wenn du vorne fertig bist, fängst du hinten wieder an, ob Sinn macht oder nicht, auch einfach mal zu machen, was man dir sagt. Das hat mich auch fürs Leben nicht negativ beeinflusst.
Aber in jungen Jahren schon was mit Tieren, also das war, also dein Weg war schon sehr früh vorgeprägt.
Ja. Meine Eltern sind beides Biologen und haben mich und meinen Bruder, ich habe noch einen Bruder, der zwei Jünger ist, relativ, also immer mit in die Natur genommen, haben uns Tiere gezeigt und haben mich auch relativ früh mit nach Afrika genommen. Deswegen eben meine ganz, ganz große Liebe für Afrika, die eben dadurch geprägt wurde und da auch geblieben ist. Ja.
Wenn du jetzt gerade schon in Erinnerungen schwelgst, gibt es denn beruflich etwas, was du heute anders machen würdest? Und wenn, sagst du uns das?
Also ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Es war vollkommen richtig. Ich habe auch einmal einen fatalen Fehler gemacht, der aber für mein Leben mit entscheidend war, weil ich daraus gelernt habe, immer ehrlich und immer transparent zu sein. Also insofern würde ich sagen, ich wüsste nicht, was ich anders machen würde, wenn ich sagen würde, ich drehe die Zeit zurück, ich ändere das nochmal. Also
was war das für ein Fehler? Würdest du das sagen?
Ja, also das war, ich nenne das immer, das ist meine Geschichte von dem weißen Pony eines kleinen Mädchens. Und ich habe in einer Pferdepraxis gearbeitet und habe eigentlich mich mit Kleinchen ausgekannt und habe die Klinikpferde versorgt. Und dieses Pony war von einem großen Pferd getreten worden, hatte eine Teilfraktur im Schulterbereich und hatte da eine offene Wunde und ich sollte diese Wunde versorgen. Und bei der Wundversorgung habe ich auch Fehler gemacht und dabei hat sich das Pferd überschlagen, ist in die Ecke zu liegen gekommen, hat dann einen Moment nichts gemacht und dann hat es gepanikt und hat dann gegen die Wand getreten und hat sich dann dabei das Bein gebrochen. Und das ist ein Fehler, der kann einem passieren und der darf einem nicht passieren, der kann immer passieren, aber der große Fehler an der Geschichte war, dass dann ich das eben meinen Chefs, den Klinikbesitzern gemeldet habe und der eine hat gesagt, er kümmert sich dann darum. Und noch andeutete, er wird irgendeine Geschichte erzählen. Und das war für mich natürlich einmal fatal, dass da ein Pferd gestorben ist, was dann erlöst werden musste, weil ich einen Behandlungsfehler begangen hatte. Und dann ist es passiert, dass dann eben diese Familie mit dem kleinen Mädchen, dem das Pony gehörte, dann eben auf den Hof kam, da wo die Praxis war. Und derjenige, der gesagt hat, der hätte mit der Familie gesprochen, mit dem konnte ich nicht mehr sprechen, mit dem Klinikleiter. Und ein anderer Kollege, der mit mir auch als Assistent gearbeitet hat, hat dann gesagt, er spricht mit der Familie und hat dann mit der Familie gesprochen. Und dann sahen sie plötzlich alle wieder vom Hof. Und dann kam die Familie zu mir und sagt, wie kann denn sowas nur passieren? Und ich immer so, noch telefoniert schnell, irgendwie keinen bekommen. Was weiß die Familie jetzt? Wissen die ehrliche Geschichte, das, was mir passiert ist, was ich gemacht habe, zu dem ich gerne auch gestanden hätte. Natürlich ist das unschön, aber das hätte ich gerne. Und dann war ich so verunsichert, dass irgendwann dann mal die gefragt haben, ja, und sind Sie denn dabei gewesen? Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte und habe dann gelogen und habe gesagt, nein, ich wäre nicht dabei gewesen. Und das war so schlimm für mich, dass ich wirklich eine Zeit lang überlegt habe, ob ich den Job aufgeben sollte, ob ich das machen sollte. Weil damit, der Kollege hatte dann den Familien genau das gesagt, dass es bei der Behandlung passiert ist, dass das Pferd sich überschlagen hat und irgendwas. Und nachdem ich dann gesagt habe, ich wäre nicht dabei gewesen, haben sie halt gedacht, er wäre es gewesen. Und damit hatte er dann quasi eine weitere Leiche im Keller. Das war für ihn jetzt nicht so ein Problem, aber für mich ein Riesenproblem. Und ich wollte dann dieser Familie das sagen, dass mir das passiert ist. Und das hat mir aber mein Chef nicht erlaubt. Also das war für mich diese Geschichte des weißen Ponys, die mich da so geprägt hat, mega transparent zu sein, immer ehrlich zu sein, nie zu lügen, auch nicht eine blöde Notlüge. Und das war eine harte, aber extrem wichtige Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe.
Toll, dass du uns mit uns teilst.
Ja, ja, weil das so Geschichte. Meine Geschichte vom weißen Pony ist. Die hat mich eben sehr geprägt.
Gibt es Gerüche, die dich an deine Kindheit erinnern?
Also ich habe auch das große Glück, dass meine Großmutter ein kleines Häuschen in Tirol gekauft hat. Und wir sind sehr, sehr viel in den Ferien dann immer nach Tirol gefahren. Und dieser Geruch, wenn man da hinkommt und es riecht nach Rind und nach Milch und nach Land und nach Wiese, das ist mein Geruch. Das ist der Geruch, wo ich mich zu Hause fühle, der mich an meine Jugend erinnert. Ja,
ja, super. Und jetzt nochmal zum Abschluss unserer persönlichen Fragen, bevor es dann richtig losgeht. Wann, lieber Arne, warst du letzte Mal mutig?
Wann war ich letzte Mal mutig? Vielleicht auf meiner letzten Mountainbike-Tour.
Ja, da muss man noch.
Bist du der Extremfahrer?
Nein. Also ich bin eigentlich der schlechteste von unserem Team, der am wenigsten mutig ist. Ich habe auch mittlerweile schon 2 künstliche Hüften und einen Schlüsselbeinbruch. Insofern muss ich da aufpassen. Aber am letzten Tag, und ich trinke ja relativ wenig, und da hatten sie mich aber dann überredet, doch nochmal auf der Hütte oben dann so eine Williamsbirne zu trinken. Und da muss ich sagen, danach war ich richtig mutig.
Super, sehr schön. Super.
Steigen wir ein. Also ein Zoo heute, einer der ältesten öffentlichen Institutionen überhaupt, zumindest jetzt in dem städtischen Kontext. Woran merkst du heute ganz konkret, dass sich die Erwartung der Gesellschaft an euren Auftrag verändert hat?
Also wenn ich alleine nur schaue, wie wir zum Beispiel die Elefanten bis 95 gehalten haben, wie wir sie seit 95 bis jetzt gehalten haben und wie wir planen, die Elefantenhaltung weiter zu verändern und auch nicht nur, weil wir selber das Gefühl haben, dass wir unsere Tierhaltung permanent anpassen und optimieren müssen, sondern es auch immer wieder höre aus dem, was die Bevölkerung mir sagt, was die Erwartung der Bevölkerung an eine optimierte Tierhaltung ist. Und da ist auch immer wieder schwierig zu sagen, es
gibt. Kannst du das beschreiben ein bisschen? Also ja, was hat sich da konkret verändert?
Also ein Knackpunkt bei mir war auch nochmal, oder wichtig, wir haben mal diesen Markenkern Grüner Zoo Wuppertal analysiert mit Studierenden der Universität hier. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit der Uni zusammen und da waren viele jüngere Menschen, Studierende, die dann gesagt haben, ja, also wenn ich mich an den Zoo erinnere, die haben so ähnliche Fragen bekommen wie ich jetzt gerade, dann erinnere ich mich, dann bin ich als Kind mit der Familie hingegangen, ich hatte ein schönes Wochenende, ich habe Muskelkater gehabt, weil wir viele Berge hochgelaufen sind, ich habe Mais gegessen, war toll. Also eine ganz positive Erinnerung, aber es schwingt so ein bisschen das Gefühl mit, darf ich diese uneingeschränkte Freude empfinden, wenn ich weiß jetzt als Heranwachsender oder als erwachsener Mensch, dass da für Tiere, wilde Tiere eingesperrt werden. Und das macht einigen Menschen ein schlechtes Gefühl. Und das würde mir auch persönlich ein schlechtes Gefühl machen, wenn ich wüsste, ich sperre sie nur ein, um sie zu zeigen. Alleine nur zum Zeigen. Sondern das ist kein triftiger Grund, um heute wilde Tiere einzusperren. Bei Haustieren sehe ich das anders. Die sind extra dafür domestiziert worden, uns Menschen zu gefallen, als Pferd, ja, als Hund uns zu dienen, als Nutztiere uns Essen zu geben. Aber wilde Tiere einzusperren, braucht es aus meiner Sicht mehrere triftige Gründe. Und da gehört eben der Arten- und der Naturschutz ganz klar dazu. Da gehört der Bildungsauftrag ganz klar dazu. Und da gehört aber auch, und das muss man eben auch sagen, dazu, dass die Menschen Spaß haben können, ehrlich genießen können, uneingeschränkt das auch genießen können, weil wir auch mittlerweile schon wissen, dass eben dieses in die Natur gehen, rausgehen, auch für eine mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig ist. Es gibt jetzt sogar so eine tolle Studie, im Englischen heißt das Never Leave a Child Inside. Ist ja so ein bisschen heutzutage, man wird urban groß, es gibt die Entfremdung, die Menschen haben weniger soziale Kontakte, leben nur vor ihrem Smartphone oder Display und kommen nicht mehr raus. Und da sehe ich auch eine wichtige Aufgabe, die in Richtung Erholung geht, aber auch nochmal weiter gefasst als nur, ich gucke mir exotische Tiere an, habe Spaß, sondern ich lasse mich durch diese Tiere inspirieren, rauszugehen, in die Natur zu gehen. Und wir sehen so ein Bullauge in die Natur rein. Deswegen haben wir mehrere Gründe, die wir haben müssen. Und das kriege ich ihm auch wiedergespiegelt. Klar kriege ich auch einige Menschen, die jetzt nicht so kritisch mit Zoos, Tierhaltung umgehen, die dann sagen, was soll das Ganze? Und ja, ich bin früher in den Zoo gegangen, jetzt habe ich 20 Euro gezahlt. Und früher habe ich Löwe, Tiger, Leopard, Gepard, alles gesehen. Und jetzt sehe ich die nicht. Jetzt muss ich mir Zeit nehmen, jetzt muss ich vielleicht ein Fernglas mitbringen. Das finden manche sehr gut und das finden andere noch nicht so gut. Und das ist aber, glaube ich, meine Aufgabe, den Menschen das zu zeigen, dass wenn wir über Tierwohl reden, wenn wir Tiere halten wollen und wenn wir einen Bildungsauftrag haben, dass Tierwohl keine Frage sein darf. Also ich möchte nicht, dass Menschen zu mir in den Zoo kommen und sich fragen, geht's den Tieren gut hier? Das muss eigentlich anhand der Tierhaltung jedem deutlich sein, dass man sagt, hier geht's unseren Tieren gut.
Wenn du die letzten Jahre in den Zoo schaust, was war der Moment, in dem man gemerkt hat, dass so die klassischen Erzählungen und Selbstverständlichkeiten nicht mehr tragen?
Ich entsinne mich noch an meinen Vorgänger, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, von dem ich die ganze Zoologie gelernt habe, die Tierhaltung gelernt habe. Aber der hatte die Möglichkeit noch oder der ist auch nicht so kritisch hinterfragt worden. Und wenn man ihn gefragt hat, zum Beispiel, warum halte ich Elefanten, dann hat er einfach sagen können, weil ich es kann. Ja, und damit war das dann klar. Und wenn ich heute jetzt sagen würde, ich halte Elefanten, weil ich es kann, dann würden alle mir einen Stinkefinger zeigen. Was ist das denn? Ich brauche da aus meiner Sicht triftige Gründe, warum ich eben wilde Tiere halte. Ne?
Wie gehst du da persönlich mit um? Also du hast von diesem Spannungsverhältnis erzählt, Bildungsauftrag, Tierwohl, Freizeitangebot und so weiter. Ist ja ein Spannungsverhältnis, wie du es gerade beschrieben hast. Wie gehst du persönlich damit um? Also wie ordnest du das?
Ja.
Also was hat eine Priorität für dich?
Also das mag vielleicht darauf auch anliegen, dass wir ja städtisch sind, dass ich ein Stadtbetriebsleiter 215 bin und dass ich ein festes Budget habe und dass die Stadt mir auch gewährt, dass ich gewisse Einnahmen bringen muss. Aber sie sagt nicht, ich muss mit meinen Tieren Geld verdienen. Und das finde ich extremst positiv und gut. Und deswegen kann ich eben diesem Bildungsauftrag nachkommen, deswegen kann ich eben Natur- und Artenschutzgedanken gehen, deswegen kann ich auch mal einen kleinen braunen Vogel halten, der in der Natur ausgestorben ist, der aber nicht jedem Besuchenden eine große Freude bereitet. Hinter den Kulissen züchten wir Tausende von Schnecken, die wir jedes Jahr dann in die Natur zurückbringen, die in der Natur ausgestorben waren, die dann auf die Fidschi-Inseln gehen, gemeinsam mit der London Zoological Society und Schwerin, dass ich eben solche Projekte eben auch durchziehen kann, die nicht jeder Besuchende sieht, die nicht besonders attraktiv sind. Und ich glaube, ich kann mir das eben mehr leisten als jemand, der zu 80, 90, 100% Deckungsgrad das Geld mit seinen Tieren verdienen muss. Und der Angst haben muss, dass wenn er vielleicht mal eine etwas kritischere Geschichte macht, wenn er über Populationsmanagement, Artenschutz redet, eben auch mal den Menschen manchmal ja ehrlich was einschenken muss, was sich nicht schön anhört. Und da kann ich, glaube ich, ehrlich und transparent damit umgehen, weil ich natürlich die Besuchenden brauche und sie nicht verlieren darf. Aber ich muss nicht vielleicht um jeden einzelnen Besuchenden kämpfen. Ich muss nicht ein Riesenrad vorm Zoo aufbauen oder irgendwelche Sachen machen, sondern ich kann mich ganz auf unsere naturnahen, schönen Anlagen fokussieren, auf Ökosysteme fokussieren, auf den Natur- und Artenschutz. Und das bereitet mir eine Freude. Und ich glaube, das ist das, was ich besonders kann und darf und bilde mir ein, solange ich eben unsere Politik glücklich mache, unsere Gesellschaft glücklich mache und zeige, dass der Zoo eben eine ganz, ganz wichtige, deutliche Funktion für diese Stadt hat und dass er eben wichtig und notwendig ist.
Ja, es ist ja so, wenn Kritik an der Institution Zoo kommt, dann kommt die ja sehr laut, sehr emotional und ist auch sehr schnell öffentlich. Also man kann sehr viel erreichen. Es gibt viele Influencer, die Tausende von Menschen mobilisieren mit Argumenten, die auch nicht immer tragen, die auch unfair sind, die nicht vielleicht abgeleitet sind. Was macht das mit so einer Institution Zoo und was macht das auch mit den Leuten, die bei dir arbeiten? Also wenn oft auch Kritik von außen kommt, die nicht erklärbar sind, die nicht nachvollziehbar sind, wie reagiert man da?
Ja. Also ich glaube, für mich als jemand, der den Zoo leitet und sich viel mehr mit der Sache auseinandersetzt, ich setze mich permanent auseinander, ich lerne damit umzugehen. Ich kann auch noch viel besser akzeptieren, dass ich auch oft sagen muss, die haben recht. In vielen Punkten haben die recht. Manchmal sind sie überspitzt, manchmal beschreiben sie den Zoo vor 20 Jahren und haben nicht mitbekommen, dass wir uns verändert haben. Den Zoo vor 20 Jahren oder 30 Jahren würde ich auch nicht mehr unterstützen. Da wäre ich auch ein Gegner. Für meine Mitarbeitenden ist das manchmal schwieriger, weil du Tierpfleger wirst, weil du dich für Tiere interessierst, weil du mit Tieren arbeiten möchtest. Und für die ist das dann häufig sehr schwer, wenn dann vor allen Dingen eben auch gesagt, wir quälen die Tiere, wir sperren die ein, Tiere gehören in die Natur und du gibst dein Herzblut alles. Deswegen weiß ich, dass das für mein Pflegepersonal deutlich schwieriger ist und die häufig dann einfach auch dicht machen und sagen, mich interessiert das nicht, was die da draußen sagen und ich habe hier meinen Job und ich habe hier meine Tiere und ich pflege die. Das ist, glaube ich, auch ein guter Schutzmechanismus, den die machen. Aber mein Job ist es dann eben, mich immer proaktiv, transparent und ehrlich eben mit diesen Meinungen auseinanderzusetzen und auch mit diesen Menschen, die Zoo-Gegner sind, zu diskutieren, solange sie eben Diskussionen zulassen. Nicht? Ich kriege ja manchmal nur dieses Fakt Zoos vorgeschmissen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz merke ich, dass sich viele Menschen, die sich kritisch mit Tierhaltung auseinandersetzen und die sagen, ich lehne Zoos ab, dass sie deshalb ablehnen, weil sie einen modernen, wissenschaftlich geführten Zoo, wie besonders der Grüne Zoo Wuppertal ist, das muss ich sagen, wir sind nicht Mainstream, wir sind schon was Besonderes, da bin ich auch ein bisschen eingebildet und wir gehen meines Erachtens sehr zukunftsgewandt voran, dass wenn ich das beschreiben kann, ich da viel merke, wie Leute ins Nachdenken kommen, ins Grübeln bekommen, also jetzt fallen die mir nicht alle um den Hals und sagen, Mensch, toll, aber dass ich merke, dass manche Menschen eben einfach noch ein falsches Bild, ein verstaubtes Bild von Zoos haben. Das ist das eigentliche Kritik, die ich an diesen Zoogegnern habe, dass sie wirklich besseren Wissens so ein verstaubtes Bild von Zoos immer wieder propagieren und sagen, wir würden in die Natur gehen, Tiere einfangen, die Natur zerstören und sowas. Also das ist totaler Schwachsinn. Also das ist blöd. Andererseits sind die Menschen, die diesen Zoogegnern folgen, ja auch schon mal Menschen, die sich in irgendeiner Form kritisch mit Tierhaltung auseinandergesetzt haben. Also das sind keine Menschen, die völlig verloren sind.
Gibst du nicht auf?
Nein.
Sehr gut.
Ich würde auch gerne mal ganz kurz einen Schritt nochmal zurück. Du hast vorhin gesagt, dass dir die Rahmenbedingungen mehr Freiraum geben, mit der Entwicklung oder dieser Transformation auch anders umzugehen in der Zoo-Entwicklung. Kannst du uns da ein, zwei Beispiele machen, die in einer normalen Umgebung viel unbequemer gewesen wären oder die du hier durchgesetzt hast, die auch zu Kritik geführt haben, vielleicht am Anfang, wo du aber den Freiraum genutzt hast, um genau diese Transformation voranzutreiben?
Absolut. Also ich bin sehr stolz auf unseren Grünen Zoo. Wir übernehmen extremst viel Verantwortung, was das Managen von Reservepopulationen angeht. Und das Wort Reservepopulation kann man auch mal definieren. Ist es eine Reservepopulation? Wird es eine Reservepopulation? Wann ist es eine Reservepopulation? Aber wir versuchen, stabile Populationen zu halten. Wir sind verantwortlich für den afrikanischen Elefanten. Wir sind, und das ist eine Reservepopulation, verantwortlich für den nördlichen Löwen. Der nördliche Löwe ist in seinem natürlich angestammten Lebensraum in Nordafrika ausgestorben. Es mag ihn vielleicht noch im westlichen Afrika geben und wir sind gerade dran, Forschung zu machen, um zu gucken, wie genetisch verwandt sind die Löwen, aber es gibt ihn nur noch in menschlicher Obhut, also in der Natur ausgestorben. Und gleichzeitig führen wir noch für den Hyazinth-Ara das Zuchtprogramm, wo unser Ziel ist, 50 bis 100 Tiere so zu züchten, dass wir die jedes Jahr in die Natur entlassen können, weil sie eben in der Natur so bedroht sind, dass es eben Bereiche gibt, wo sie mal gelebt haben, aber nicht mehr leben, weil wir Menschen sie ausgerottet haben. Wir führen das Zuchtbuch für den kleinsten Hirsch Südamerikas, den Pudu, und für eine Tangarenart. Also wir übernehmen extremst viel Verantwortung. Und wir managen solche Populationen und wir berechnen die, um die stabil, gesund als Reserve und lass es naiv nennen oder nicht, aber wir wollen, dass die nächsten 50 bis 100 Jahre überleben, weil wir hoffen, dass wir sie jetzt schon oder in 50, 100 Jahren wieder in die Natur zurückbringen können, wenn wir uns wieder gesammelt haben, die Lebensräume wieder da sind, wir alle nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen. Und deswegen managen wir diese Population. Und wir haben gemerkt, wenn man diese Population managt und eine stabile, gesunde Population haben willst, dann hast du anders als in der, oder ist in der Natur auch nicht anders, aber in der Natur, da wird ein Tier geboren und dann wird es gefressen, in der Natur verdurstet ein Jungtier oder ein älteres Tier, ein verhungert ein Jungtier. Also da gibt's eine natürliche Selektion, wenn man noch ein stabiles Ökosystem hat. Bei mir stirbt keiner, bei mir verhungert keiner, bei mir verdurstet keiner, bei mir wird keiner von einem anderen Tier gefressen, außer ich verfütter ihn. Und das heißt, ich habe also deutlich mehr Tiere, als ich brauche. Und dann kann ich Mechanismen einsetzen wie Verhütungsmittel, kann versuchen, die Population zu steuern. Das haben wir über viele, viele Jahre gemacht mit Verhütungsmitteln. Und dann merkst du, wie so eine normale, gesunde Population, nennen wir es eine Pyramide mit wenigen alten und vielen Jungtieren. Und dann wächst die immer und ist stabil. Und wenn wir jetzt aber eingreifen mit Verhütungsmitteln, Tiere voneinander trennen, Kontrazeptive, also das sind chemische oder Kastrationen einsetzen, dass du dann eben weniger Jungtiere hast und dann werden wir Tierärzte deutlich besser. Wir haben uns also wirklich extremst entwickelt in den letzten 20 Jahren. Das heißt also, viele Tiere werden noch viel älter als auch in der Natur. Hast du irgendwann so einen Diamanten oder so ein Blatt, und wir merken, dass diese Populationen, das haben die Amerikaner uns vorgemacht, dann irgendwann so rauswachsen, dass du irgendwann dann nicht mehr genug züchtende Tiere hast. Mhm. Und dass diese Populationen menschlicher Obhut aussterben können. Und ich hatte ja eingangs gesagt, wir gehen nicht mehr in die Natur. Wir sind nicht mehr Hatari-mäßig unterwegs. Wenn wir es verbockt haben, holen wir wieder Tiere aus der Wildbahn. Sondern wir müssen eine stabile Population aufbauen. Und um das zu machen, und das hat bisher jeder Wissenschaftler bestätigt mir das, und wer meint, dass es anders geht, der ist herzlichst eingeladen, zu mir zu kommen und mir zu zeigen, wie es geht. Nichts lieber würde ich machen, aber wir merken eben auch, dass man so eine, wir nennen das nett ausgedrückt, eine selektive Mortalität brauchen. Bedeutet also, ich muss gesunde Tiere, ob jung, mittelalterlich, alt, das hängt immer von der Kaskade, von der Tierart ab, Tiere rausnehmen, töten, um sie dann eben auch sinnhaft eben auch noch zum Beispiel meinen Fleischfressern, meinen Karnivoren zu verfüttern. Und das ist eigentlich der Kreislauf des Lebens, der ist edukativ aus meiner Sicht auch sehr wichtig, gerade wo wir urban groß werden. Aber das ist nicht leicht und das ist nicht was, was jeder sexy findet. Und wenn das eine Zwergziege ist, finden die Leute das noch toll. Und wenn das auch vielleicht ein kleiner Hirsch ist, dann findet man das gut, weil das auch gejagt wird. Aber wenn das ein Zebra wird, dann schluckt man schon. Da gibt's, wir nennen das so ein bisschen den Cuteness-Index.
Ja.
Ja.
Und wenn das ein kleiner Vogel ist, dann ist das auch noch gut. Aber wenn es ein Pinguin ist, dann wird Schlucken schon größer.
Ja, ich merke das selbst, also das ist schon ein Störgefühl.
Ja, irgendwo ist die Cut-Off-Linie, aber da ist kein Unterschied. Deswegen ist es meine große Aufgabe, die Bevölkerung über diese Tatsache zu informieren, ihnen zu sagen, wenn ich aktiv Arten- und Naturschutz betreiben möchte, muss ich mich auch mit dem aktiven Töten von Tieren beschäftigen, muss das auch akzeptieren. Und dann wird es irgendwann auch mal einen Elefanten, einen Menschenaffen oder wie jetzt eben auch in Nürnberg Paviane betreffen. Das ist eine rein ethische Geschichte und da muss man sehr, für den Tierethiker super schwer, weil wo ist da der Unterschied zwischen der Ratte, die ein gleiches Sozialsystem hat wie den Affen?
Genau.
Aber wir Menschen machen da eben einen Unterschied. Ja. Emotionalen Unterschied.
Bambi darf es nicht sein.
Bambi darf es nicht sein, genau. Ja, also, aber das ist die Welt. Will ich Disney Animal Kingdom, Bambi, alle haben sich lieb, der Löwe kuschelt mit der Giraffe? Oder will ich sagen, wir haben den europäischen Weg? Sorry, aber eine Giraffe ist auch tolles Löwenfutter und irgendwo muss das Futter für den Fleischfress auch herkommen.
Aber wie schwer das ist auch in deiner Aufgabe als so einer, seit den Menschen Freude zu machen, indem sie zu dir kommen zu Besuch und sich in den Tieren erfreuen und dann die Wissenschaft, um das, was deine Aufgabe ist, Tiere zu erhalten für uns, für die nächsten Generationen, die sonst verloren gehen, das übereinzubringen. Das ist gar nicht so einfach.
Nee, das ist nicht einfach und das ist aber ein langer Weg, den wir jetzt gehen. Und da muss ich wirklich sagen, das sind 4 Zoos in Europa, die das sehr proaktiv vorantreiben. Weil wir eben nicht unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, das wird schon irgendwie klappen, sondern wir wissen, es funktioniert nicht anders, weil wir eben diese Verantwortung haben, weil wir diese Zoobücher führen. Das ist einmal der Zoo von Kopenhagen, das ist einmal der Zoo Zürich, das ist einmal der Nürnberger Zoo und das ist der Wuppertaler Zoo. Wir sind die 4 Vorreiter-Zoos, die proaktiv sagen, wir müssen Populationen managen, wenn wir sie für die Zukunft bewahren wollen.
Da sind wir viel zu wenig stolz drauf als Wuppertaler, weil wir das gar nicht wissen, dass wir solche Vorreiter auch haben hier in dieser Stadt.
Ja, die Frage ist, ist man stolz drauf, wenn man ehrlich ist? Ist man stolz drauf, wenn man eben sagt, wir müssen Tiere töten? Es wird keiner drum rumkommen. Ich bin stolz drauf, eben dieses jährlich. Und da kommt vielleicht eben die Geschichte vom weißen Pony wieder. Es macht jeder, aber es reden nur 4 drüber.
Okay, spannend.
Oder es machen viele, sagen wir mal, es machen viele. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Wie du sagst, es macht jeder. Wie offen darf man drüber reden? Also was ist gesellschaftlich, wie soll ich es mal nennen? Das eine ist die Transparenz, finde ich absolut richtig. Ich finde auch gut, dass man so offen darüber spricht und es nicht verheimlicht. aber die Art und Weise, wie man das tut, also man kann ja auch nicht so tun, als gäbe es die gesellschaftliche Meinung nicht, vollkommen auch wenn es die harte Realität in vielen Bereichen, ist ja nicht nur im Zoobereich, sondern auch gibt, sondern es ist ja eher, die Kunst ist ja dann, diese beiden Welten in vernünftiger Form kommunikativ miteinander zu verbinden und zu erklären. Weil es macht, wir haben trotzdem alle die Disney-Filme geguckt und wir finden auch König der Löwen super und gehen mit dieser Sozialisierung in den Zoo und treffen dann jetzt auf so eine harte, Realität. Beschreibung, harte Realität. Die Kunst ist ja dann eher, glaube ich, dann diese beiden Welten in vernünftiger Form miteinander zu verbinden, oder?
Genau. Also es gibt deswegen auch nochmal eben einmal vielleicht mein persönlicher Ansatz von dem weißen Pony. Deswegen schön, dass ich da die Chance hatte, das zu erzählen. Und die andere Realität, dass ich eben städtisch bin, dass ich eben aus Steuermitteln finanziert werde zu 50% und dass jeder in dieser Stadt, in Deutschland, das Recht hat, eine Information über diesen Zoo zu bekommen. Wenn irgendjemand wissen möchte, wie ich meinen Gorilla, meinen Löwen, meinen Zebra behandelt habe, hat er das Recht, das zu bekommen. Ich gestehe, als Tierarzt, als ich da am Anfang vor 25 Jahren angefangen habe, ich gedacht, wen geht das an, wie ich einen Zebra behandle? Was geht die Leute das an? Mhm. Und das musste ich also lernen. Und habe mich damit auseinandergesetzt, habe am Anfang gedacht, was für Mist, und habe das dann gelernt. Und das ist das Schöne, dass ich sagen muss, und genau das ist das, was du beschrieben hast, dadurch, dass wir mega transparent sind, sein müssen und sein wollen, können wir nur das machen, was wir auch jedem zeigen können und wollen. Wenn es was gibt, wo ich sage, boah, da würde ich jetzt mit euch nicht gerne drüber reden wollen, das kann ich der Öffentlichkeit zeigen, dann kann ich es auch nicht machen. Und genau ist es, dass ich weiß, ich muss irgendwann mal, wenn ich eine stabile Population erhalten will, das mit den Tieren machen. Und deswegen fange ich an, mit den Tieren diese Tiere zu verfüttern, die für den Menschen normal sind. Die Ziege, das Schwein. Und versuche auch nochmal zu erklären, dass der Löwe ist ein Fleischfresser. Der kann nicht, wie wir Menschen, vegan werden. Wir könnten alle mehr oder weniger vegan leben. Der Löwe kann das nicht. Das heißt, irgendwo muss das Fleisch vom Löwen herkommen. Und das Fleisch vom Löwen kann natürlich aus Massentierhaltung kommen, wie es jetzt kommt, indem ich ein Rinderviertel kaufe und dann da eben ein Kotelett abschneide und dann noch Mineralstoffe draufgebe und Vitamine draufgebe. Oder es kann aber auch von einer Ziege, einem Schwein, einem Hirsch aus meinem Zoo kommen, der geboren wurde, um eine stabile Population aufzubauen, der versucht wurde, abgegeben zu werden. Das passieren, die gehen immer, sie sind ein halbes Jahr auf der Abgabeliste, werden dann an Zoos abgegeben. Aber irgendwann wird der vielleicht nicht abgegeben, bekommt Stress mit seinem Vater, der junge Hirschmann, und wird vom Vater rausgeschmissen, sitzt irgendwo bei mir in der Ecke oder irgendwo abgesperrt, sitzt dann da noch ein paar Monate, versuche noch ein Heim zu finden. Und wenn ich dann nicht finde, dass ich dann diesem Tier ein schmerzfreies Ende bereite, indem ich ihn erschieße, wirklich schmerzfrei. Also das heißt, er wird nicht transportiert wie ein Schlachttier. Er kommt nicht auf den Schlachthof. Er weiß nicht, dass eventuell morgen das Ende ist und er wird erschossen und er wird dann eben an den Löwen verfüttert, der von irgendwas ernährt werden muss. Und wenn man dann auch noch sagt, dass das eben armer Tierwohl ist, weil dieser junge Hirsch einmal dazu gedient hat, dass die Eltern ihre Sexualität ausleben konnten. Dass die Eltern, die Mutter ein Jungtier ausgetragen hat, gesäugt hat, großgezogen hat, die Jungtiere miteinander gespielt haben. Also es hat für das Halten von Tieren aus meiner Sicht auch, ich bin ein bisschen verstrahlt als, im Alter wird man verstrahlt. Ja. Ich kann keine wilden Tiere mehr in menschlicher Obhut halten oder einsperren, wenn ich ihnen ihre Sexualität, Fortpflanzung und das alles nehme. Ich behaupte dann, dass ich da Beschäftigung mache, indem ich dann denen irgendwas zum Spielen gebe oder irgendwas. Das ist lächerlich, wenn ich denen, ehrlich gesagt, die Fortpflanzung, die Jungtieraufzucht, das Sozialleben, das Spielen mit Artgenossen nehme. Und wenn ich denen das nicht nehme, wie ich, dann muss ich irgendwann mal eben populationsmäßig eingreifen, rausnehmen. Und warum dann nicht ein gesundes Tier, was mehrere Jahre bei mir toll gelebt hat, ein schönes Leben gehabt hat und dann verfüttert wird?
Ja. Jetzt bist du Vorgesetzter und Zoodirektor. Wie schaffst du es, deine Truppe auch immer wieder zu begeistern und auch von diesen Dingen, die du ja sehr leidenschaftlich beschreibst, auch zu begeistern und zu sagen, das ist der neue Weg, wir müssen den jetzt mitgehen? Weil du hast es ja auch beschrieben, es gibt ja Mitarbeiter, die fangen bei dir an als Tierpfleger und sagen, ich will nur für das Tier da sein.
Genau, ein großes Spannungsfeld. Also gestehe ich auch, also ich habe die jüngeren Mitarbeiter realisieren das mehr. Ich habe noch viele ältere Mitarbeitende auch, die in den Zoo gekommen sind, da hat man sich definiert und das war auch gut und richtig so über die exotische Rarität. Wir waren der einzigste Zoo, der Königspinguine gehalten hat. Wir waren der einzigste Zoo, der eine zoologische Rarität, die waren gar nicht bedroht, aber eben Felsenhähne, einen ganz, ganz tollen bunten Vogel gehalten hat. Da sind Leute aus ganz Europa gekommen, um diese Tiere zu sehen. Eine Handvoll. Und jetzt sage ich, lege ich nicht mehr Wert darauf, sondern ich lege Wert auf den kleinen braunen Vogel, der vom Aussterben bedroht ist oder den es in der Natur nicht mehr gibt, die Socorro-Taube, die es nur noch in menschlicher Obhut gibt. Und das ist für einige eben schwierig zu verstehen. Und dann, wenn es eben an dieses Populationsmanagement geht, sehen eben einige vom Verstand her, sagen sie, ja, ich sehe, wie viel besser es meinem Tier geht, wenn ich es sich fortpflanzen lasse, wenn ich Jungtiere habe und wenn ich Sozialstrukturen habe. Und da merke ich, wie eben jetzt immer mehr durch dieses Vormachen viele Tierpflegende auch sagen, ja, ich gehe das mit. Vom Herzen tut es mir total leid und total weh, aber ich gehe das mit. Und dann gibt es natürlich auch noch einige, die eben sagen, ich vom Kopf verstehe ich das sofort und ich finde das toll, aber ich bringe das nicht übers Herz. Ne? Also das ist ein extremes Spannungsfeld, in dem wir uns da befinden. Ich habe den großen Vorteil, häufig dann der, nennen das der begrenzten Distanziertheit. Natürlich bin ich emotional mit all meinen Tieren. Also es wäre, wenn ich da kalt wäre und sage, die gehen mir alle und zwar vorbei, wäre ich ein ganz schlechter Zoodirektor. Und wenn wir Tiere töten müssen, ist das immer ein ganz, ganz schwerer Gang, den wir da machen. Das müssen keine Leute machen, sondern das machen wir Tierärzte. Und das ist immer, wir sind immer erleichtert, wenn wir es gemacht haben oder wenn es durch ist, wenn man das gemacht hat. Wir wissen vom Verstand, dass es richtig ist, aber die Aktion selber, also wenn das ich mal machen würde und da nichts mehr Emotionales empfinden würde, dass mich bedrückt, dann wäre ich raus, dann wäre ich falsch. Ja. Und das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, was wir da haben, was immer wieder auf uns zukommt, aber was wir auch immer wieder eben lernen müssen. Und wir sehen eben, wie viel deutlich besser es den Tieren gibt, wenn wir sie in ihren sozialen Strukturen halten. Und nicht früher haben wir sie einfach ein Männchen, ein Weibchen gehalten, weil wir Menschen auch so gelebt haben. Und jetzt halten wir sie in physiologischen Strukturen. Ja.
Du hast das ja sehr offen jetzt beschrieben und wir haben ja über die in Anführungsstrichen neue Transparenz auch gesprochen. Nimmst du wahr, dass wir bereit sind als Gesellschaft, das auch zu akzeptieren oder die Wahrheit auch verarbeiten zu können, die wir einfordern und die du ja jetzt auch sehr treffend und auch sehr punktuell beschrieben hast?
Also ich glaube es. Und es bringt mir nichts, wenn ich aus wissenschaftlichen Gründen sage, das, was ich da tue, ist 100% richtig. Und ich trotzdem die Akzeptanz in der Bevölkerung verliere. Ja? Also ich muss die Bevölkerung mitnehmen. Und deswegen teste ich das ja auch immer. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen da proaktiv vorgehen. Wir haben also mit Quarks und Co., wir haben immer wieder medial Beiträge gemacht. Wir bringen es auf Social Media, dass wir Tiere töten müssen. Wir werden jetzt, das wird auch spannend werden, wenn wir es Social Media bringen, wir werden ein ganzes Rind, was wir bekommen, was geschlachtet werden muss, auf die Anlage der Löwen bringen. Ganz. Mit Haut und Haaren, allem drum und dran. Fast unmöglich zu bekommen, weil im Schlachthof müssen Tiere eben zerlegt werden. Es muss also das Rückenmark entnommen werden. Es muss die Haut abgezogen werden. Und wir haben jetzt eben mit langem Hin und Her das eben toll hingekriegt mit tollen Veterinärbehörden, die uns da zugestimmt haben, dass wir ein ganzes Rind auf die Anlage bringen können. So wie der Löwe draußen einen Büffel erlegt und dann einen ganzen Büffel frisst. Den aufbrechen muss, die Innereien frisst, die Haut frisst, die Haare frisst. Und wir wissen das, dass das viel gesünder für die Tiere ist, weil das ist, wo sie sich über Jahrmillionen dran adaptiert haben.
Können die das denn noch?
Die müssen das lernen. Die haben das jetzt wieder gelernt. Das braucht ein bisschen, aber das können die noch. Und du merkst gleich, wie es denen viel besser geht, wie die viel gesünder sind. Eine Sache möchte ich nennen, wie wir auch wirklich viele Sachen lernen und wo wir manchmal denken, wie blöd waren wir eigentlich früher. Wir haben unsere Löwen, wie wir Menschen, dreimal am Tag gefüttert. Morgens hat es ein bisschen Gulasch gegeben, mittags hat es ein bisschen, also übertrieben, ich sag mal Kotelett, also so Fleisch am Knochen gegeben, abends noch ein bisschen. Die waren gut genährt, die hatten alles, was sie brauchten. Wenn man mal in die Natur guckt, der war nie satt. Weil in der Natur schlägt er einen Büffel, eine Giraffe, dann frisst er sich 3 Tage voll, hat so einen Bauch, dass er sich nie mehr bewegen kann, liegt auf seinem dicken Bauch und so nach einer halben Woche, nach einer Woche fängt er dann wieder an zu jagen, dann hat er Pech, dann jagt er 3 Tage, ist schlank wie Sand, hungert ein bisschen rum, um sich dann wieder die Plauze vorzuschlagen. Also dieses Sättigungsgefühl haben die Löwen bei uns über viele Jahre nie gehabt. Und seitdem wir die so füttern, dass wir schmeißen einen Würfel, weil die Tiere auch unsere Pfleger lesen können. Und dann wissen die nicht, an welchem Tag es was gibt und was es gibt und wie viel es gibt. Das würfeln wir zusammen, mehr oder weniger, wir haben so ein Konzept. Und das macht das eben so abwechslungsreich und so naturnah. Mhm. Und das mit wissenschaftlichen Untersuchungen können wir belegen, dass also diese Tiere deutlich entspannter sind. Also dieses, wir nennen das Auf- und Ablaufen von Tieren, die irgendwo Bewegungsdrang nachgehen oder irgendwas. Das ist extremst nicht mehr da, fällt nicht mehr auf, ist deutlich geringer, seitdem Super. Wir diese Tiere eben so naturnah ernähren. Nicht? Und dann sehen die Leute eben da schon mal ein ganzes Rind drinlegen. Und dann sehen sie auch eine Ziege drinlegen. Und wir verkaufen das medial und wir befragen die Bevölkerung, die vor Ort da ist. Wie sehen sie das? Und da gibt es natürlich Leute, die uns kritisieren. Es gibt Leute, die sich erschrecken. Es gibt aber auch viele Meinungen, die sagen, ja, verstehe das, kurze Transportwege, ich kenne die Ziege, die war glücklich, mein Kind hat es 2 Jahre gestreichelt und das ist mal ein Cut, aber letztendlich esse ich auch Fleisch, sagen die, und irgendwo muss mein Fleisch herkommen. Und ich glaube, dass wir Menschen da und vor allem auch Kinder viel besser mit umgehen können, wenn wir ihnen nichts vormachen, wenn wir sie nicht anlügen, sondern wenn wir ihnen die Zusammenhänge erklären.
Jetzt im Abschluss einen Blick nach vorne. So. Was müssen Institutionen wie Zoos lernen, um auch in 10 und 20 Jahren noch relevant und glaubwürdig zu sein?
Also ich glaube, das ist eben diese absolute Ehrlichkeit, die Transparenz, dieses sich immer kritisch selber hinterfragen, warum halte ich Tiere, ist es mir erlaubt, Tiere in menschlicher Obhut zu halten? Und ich glaube, wir brauchen eben immer wieder dafür gute Aufgaben, um diese Tiere zu halten eben. Und das ist eben neben diesem Artennaturschutz natürlich auch, dass wir Gelder generieren, dass wir Zoos viele, viele Millionen jedes Jahr eben in den Naturschutz stecken können vor Ort, ob das eben hier bei uns vor der Haustür ist, Forschungsprojekte, die wir gerade machen mit Feuersalamander oder den Luchs, oder ob es eben Projekte in Afrika sind, wo wir eben Gelder generieren, weil wir Menschen eben ehrlich gesagt das verbockt haben. Und weil es die unbegrenzte Natur, die unbeeinflusste Natur nicht mehr geben. Und ich glaube, was die wichtige Aufgabe der Zoos ist, ist eben, dass dieses Wissen, was wir über viele Jahre generiert haben, und ich bin ehrlich, aus Unwissenheit heraus generiert haben, noch nicht mit der Absicht. Jetzt generieren wir es ganz klar mit Absicht, dass wir das wieder zurückbringen müssen in die Natur. Und ich sehe das, ich arbeite da gerade bei einem Elefanten, wo Elefanten verschwunden sind aus kleinen Reservaten, weil sie ihren eigenen Lebensraum zerstört haben, weil man sie abgegeben hat, weil man sich eben nicht getraut hat wie früher. Vor 20 Jahren hat man einfach die Tiere gekallt. Kallen heißt geschossen, verwertet, das Elfenbein verwendet, die Haut verkauft, das Fleisch gegessen. Und dann sind wir mit dem Washingtoner Artenschutzabkommen gekommen, dann sind wir mit unserer westlichen Moralvorstellung gekommen, Elefant oder andere Tiere darfst du nicht töten, und haben gesagt, wir kommen nicht mehr als Touristen zu euch, wenn ihr das macht, und seit 20 Jahren wird das nicht mehr gemacht. Und jetzt, obwohl der Elefant in seiner Anzahl abnimmt, aber dort, wo er beschützt wird, im südlichen Afrika, Botswana, vermehrt er sich so unkontrolliert, dass er seinen eigenen Lebensraum zerstört. Und das muss eben auch unsere große edukative Aufgabe sein, den Menschen darauf vorzubereiten, dass wenn wir unsere Tiere erhalten wollen, müssen wir in der Regel regulatorisch eingreifen, weil wir es verbockt haben. Es ist unsere Pflicht, weil wir die Natur so verändert haben, dass sie nicht mehr selbstregulatorisch funktioniert. Es ist der Kipppunkt gekommen, auch beim Klimaschutz, es reicht nicht mehr zu sagen, okay, wir lassen es mal, wo wir sind. Wir lassen es mal, oder wir machen da einen Zaun drumherum und das wird schon gut werden. Das mag in einigen Bereichen gehen, aber in vielen Bereichen müssen wir proaktiv eingreifen, was auch schmerzhaft sein kann.
Anne, wir können noch Stunden darüber sprechen, ja, weil ich es sehr, sehr interessant finde. Wir enden in dem Podcast immer positiv.
Ja.
Was motiviert dich? Weil du machst das auch schon sehr lang. Du bist ja auch, wie man gerade merkt, ein Überzeugungstäter und hoch intrinsisch motiviert bei den Themen. Aber was motiviert dich jeden Morgen? Du hast vorhin den Sonnenaufgang im Zoo beschrieben, aber was treibt dich an und was motiviert dich?
Mich motiviert, dass wir jederzeit besser werden, was unsere Tierhaltung angeht, dass wir unsere Tierhaltung optimieren, dass wir es schaffen, Tiere, die hoch bedroht sind, immer besser zu züchten. Ich sage immer von diesem Traum, den ich bei den Hyazinth-Aras habe, dass wir jetzt durch Aralandia, wo wir eben ja dieses tolle Hochzeitsvoyere geschaffen haben, wo sich Paare finden auf physiologische Art und Weise, wo wir sie nicht mehr genetisch zwangsverheiraten und deshalb die Reproduktionsrate hochgeht, dass wir eben dort, wo der Lebensraum noch vorhanden ist, Tiere wieder züchten, um sie aussetzen zu können, und dass wir eben Gelder generieren für Lebensräume, die wir bewahren. Und wo wir Lebensräume wieder schaffen, wieder rekonstruieren, ob das vor der eigenen Haustür ist, wo die Wupper ein wunderbares Beispiel ist über Generationen, wo einfach die Natur wieder zurückkommt. Und sowas motiviert mich eben, diese Wupper, die dieser Stadt den Namen gegeben hat, ein Ökosystem mit in der Stadt. Es kommen die Lachse wieder hoch, eine Renaturierung. Wir haben den Uhu wieder, der auch ausgestorben. Und es motiviert mich, dass ich diese Aufgaben habe und ich weiß, dass wir noch überhaupt nicht gut sind, dass wir noch viel besser werden müssen, dass wir noch so viel Arbeit ist, um diese vielleicht heroischen Ziele, die ich habe, eben in Zukunft immer noch besser umzusetzen. Aber Toll. Das ist meine große Motivation, zu wissen, dass wir auf einem guten Weg sind, aber noch ganz am Anfang sind, und dass ich die Kritik der Zookritiker auch gerne nehme, die vollkommen recht haben, es werden noch viel zu wenig Tiere ausgewildert, wir halten noch viel zu wenig hochbedrohte Tiere, wir müssen unsere Arten noch umstellen. Aber darum geht's eben, das durchzusetzen und das auch in die Bevölkerung zu bringen, die sagen, ich muss nicht den bunten Vogel sehen, sondern ich kann mich auch an dem kleinen braunen Vogel erfreuen. und an der Natur und den Ökosystemen und Anlagen, die auch Ökosysteme für einheimische Tiere sind.
Der kleine braune Vogel. Vielen Dank, Arne, für deinen Blick auf die Dinge, vor allen Dingen für die Leidenschaft für unseren Zoo. Das finde ich ganz toll und ich werde mir den kleinen braunen Vogel auch noch unbedingt auch angucken.
Guck sie dir an, die verrückte Socorro-Taube, ja, fast zu blöd zu überleben.
Ja. Geht alle in den Zoo und vor allen Dingen alle, die zuhören, bleibt dran. Schön, dass ihr auch da wart. Also für einen ganz, ganz tollen Talk. Ich glaube, das hat uns alle sehr, sehr begeistert. Und nicht vergessen, wir freuen uns über jeden Like und jeden Kommentar und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Ja, herzlichen Dank auch von mir, lieber Arne. Toll, dass du da warst. Das war unser Podcast mit Haltung und Trocken. Bleib neugierig, bleib mutig, bleib im Gespräch. Tschüss.
Herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ich darüber reden durfte. Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war mit Haltung und Trocken. Ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke. Mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomski. In der nächsten Folge begrüßen wir Josef Beutelmann, Vorsitzender der Aufsichtsräte der Barmenia Gotha Versicherungen. Die Krankenkassen Stabilität sichern, wenn Ansprüche, Kosten und Erwartungen wachsen. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.